SR Info. Bilanz am Abend.
EU-Innenminister wollen neue Asylpolitik schneller umsetzen. Netanyahu hält an Rafah-Offensive-Plänen fest, was ein Kohleausstieg der G7 bis 2035 für Deutschland bedeutet. Auch darum geht es in der nächsten halben Stunde. Isabel Tentrup am Mikrofon. Guten Abend. Die Europäische Union und das große Thema Flucht und Migration. Ein Trauerspiel, finden viele. Im Mittelmeer ertrinken Menschen auf der Flucht nach Europa. Und wer die aufnehmen soll, die es nach Europa geschafft haben, darüber haben die EU-Staaten teilweise wie die Kesselflicker gestritten. In Deutschland und anderswo sehen sich Kommunen, die Migranten versorgen sollen, überfordert. In vielen Teilen Europas erstarken Rechtspopulisten. Das Thema ist kompliziert. Nun soll es ein neues EU-Asylrecht geben. Nach jahrelangem Ringen hat das EU-Parlament vor knapp 3 Wochen grünes Licht gegeben für die Reform. Die neuen Gesetze sehen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vor, außerdem schnellere Rückführungen und eine Umverteilung, die EU-Staaten entlasten soll, in denen besonders viele Geflüchtete ankommen. Die EU-Innenminister wollen den Migrationspakt schneller umsetzen. Das ist das Ergebnis einer 2-tägigen Konferenz in Gent. Dort ging es um erste Maßnahmen und um einen Zeitplan zur Umsetzung. Matthias Reiche berichtet.
Eingeladen hatte die belgische Staatssekretärin für Asyl und Migration Nicole de Moor. Ihr Land hat bis Juli die alle 6 Monate rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne, was die Staatssekretärin nutzt, um auf das Tempo zu drücken. Und das Sondertreffen in der schönen Stadt Gent brachte dann auch erste Ergebnisse. So wird die EU-Kommission als ersten Schritt im Juni einen Stufenplan für die Umsetzung der Asylreform vorlegen, freut sich Gastgeberin Nicole de Moor.
We are very happy that the Commission will come up with a common implementation plan.
Wir sind froh, dass die EU-Kommission bereits früher als geplant, schon im Juni, einen Umsetzungsplan vorlegen will. Aber auch viele Mitgliedsländer arbeiten bereits auf nationaler Ebene auch daran. Und in Belgien haben wir für die Koordinierung der Maßnahmen eine Lenkungsgruppe gegründet. Es wird also schon intensiv an der Umsetzung gearbeitet, denn es gilt natürlich, keine Zeit zu verlieren.
14 der 27 EU-Staaten haben bereits mit der teilweisen Umsetzung des neuen EU-Asylrechts begonnen. Dabei geht es beispielsweise um die Nutzung des Fingerabdruck-Identifizierungssystems Eurodac oder die Bekämpfung der Schlepperkriminalität. Die Mitgliedstaaten hätten eigentlich 2 Jahre Zeit, das gemeinsame europäische Asylsystem zu übernehmen. Aber auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte in Gent eine möglichst rasche Umsetzung an.
Für uns in Deutschland ist natürlich wichtig, dass wir die gesamte Rechtsprechung jetzt in Deutsche umsetzen. Das müssen wir tun, vor allen Dingen, weil viele dieser europäischen Rechtsakte ja dann auch unmittelbar gelten. Das heißt, es geht auch um Streichen in unseren Regularien. Und das sind wir schon am Vorbereiten, was wir dort tun können.
Bis spätestens Januar 2025 sollen alle EU-Länder ihre nationalen Pläne zur Umsetzung der Reform vorlegen. Gleichzeitig will die Kommission weitere Pilotprojekte auf den Weg bringen. Dabei wird es vor allem auch um die geplanten Schnellverfahren für Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive gehen, wie es beispielsweise als Testlauf schon in Bulgarien und Rumänien praktiziert wird, erklärt EU-Innenkommissarin Ilva Johansson.
Der rumänische Minister machte hier auf der Konferenz eine Präsentation, die alle beeindruckt hat. Wir konnten sehen, dass mit dem neuen Grenzmanagement die Zahl illegaler Einreisen um 97% zurückging. Alle Verfahren laufen heute viel effizienter. Es gibt schnelle Asyl- und Rückführungsentscheidungen. Also wirklich eine sehr erfolgreiche Geschichte.
Keine ungeteilte Zustimmung fand bei diesem Treffen der Vorschlag von Zyperns Innenminister Konstantinos Ioannou, künftig auch abgelehnte Syrer und Afghanen in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Die kleine EU-Inselrepublik hat angesichts zahlreicher Ankünfte von Migranten aus Syrien die Bearbeitung der Asylanträge vorerst ausgesetzt und will bei einer für Mai geplanten EU-Konferenz den Vorschlag noch einmal auf die Tagesordnung setzen, Abschiebungen zumindest in bestimmte Regionen Syriens wieder zu ermöglichen.
Minderjährige Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern in Europa sind, sie sind ganz besonders auf fremde Hilfe angewiesen. Darauf macht die UN-Flüchtlingshilfe aufmerksam. Wie sich das Schicksal dieser Kinder und Jugendlichen entwickelt, das hänge von den Personen und Institutionen ab, die sich ihrer annehmen. In staatlicher Obhut befanden sich zunächst die mehr als 51.000 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die derzeit europaweit als vermisst gelten. Sie kamen zwischen 2021 und 2023 in Europa an. Nun wissen die Behörden nicht, wo sich die Kinder und Jugendlichen befinden. Das hat eine europaweite Datenanalyse des Recherchenetzwerks Lost in Europe ergeben. Dazu haben europäische Medien zusammengearbeitet, darunter auch der RBB. In Deutschland ist der Aufenthaltsort von gut 2000 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen unbekannt. Dabei sind sie besonders in Gefahr, von Kriminellen ausgebeutet zu werden. Tina Friedrich berichtet.
Jeden Tag sieht Emily Barnickel, wie es unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten ergeht. Sie arbeitet als Härtefallberaterin für den Berliner Flüchtlingsrat.
Was unbegleitete Minderjährige alle gemeinsam haben, ist, dass sie alleine hier reinkommen mussten. Und nach Deutschland reinkommt man nicht mit dem Flugzeug, sondern die haben eine Tortur schon eigentlich hinter sich. Manche haben vielleicht auch ihre Eltern verloren, die sind gestorben. Sie haben sich auf dem Weg irgendwo verloren, sie wissen gar nicht, wo ihre Eltern sind. Und das heißt, sie kommen massiv belastet eigentlich schon hier an.
Wie die ersten Tage in der möglichen neuen Heimat verlaufen, sei entscheidend.
Da waren die Jugendlichen, kamen den ersten Nacht in Deutschland an und waren gleich alleine, irgendwo in der Fremde. Das heißt, auch von Amtssicht aus begehen wir eigentlich pauschal eine Vernachlässigung hier ab Tag 1. Einfach immer wieder mit der Ausrede, dass wir keine Kapazitäten dafür hätten. Und damit schreiben wir dann aber einfach Lebensläufe, die, wenn ich nicht total resilient und super fit bin, dann können die sehr schnell brechen.
Wie es endet, wenn ein Lebenslauf bricht, zeigt die Berichterstattung immer wieder. Kinder, die in Nagelstudios ihre Schulden bei Schleusern abarbeiten müssen, Teenager, die von Schleusern als Fahrer ausgenutzt werden, Dealer, die noch nicht strafmündig sind. Die Zahl der jungen Geflüchteten, von denen die Behörden nicht wissen, wo sie sind, hat sich in den vergangenen 3 Jahren mehr als verdoppelt. Aktuell sind in Deutschland 2005 verschwunden, vor 3 Jahren waren es noch 792. Fachleute vermuten, dass es viele zu Freunden in andere Städte oder zu Verwandten in andere Länder zieht. Anderen dauert die Wartezeit, bis sie in eine dauerhafte Unterkunft ziehen können, zu lang, sagt Helen Sundermeier vom Bundesverband für unbegleitete minderjährige Geflüchtete.
Gerade im Beginn oder nach der Ankunft der jungen Menschen beobachten wir, dass das so der Zeitpunkt ist, wo die meisten jungen Menschen als vermisst gemeldet werden. Und gerade da hat sich einfach an den Betreuungsstandards ganz viel verändert. Und wir kriegen aber Berichte aus der Praxis von Leuten, die junge Menschen unterstützen, die sagen, der hat Verwandte irgendwo und das wurde einfach gar nicht mit einbezogen. Da wurde nur nach Quote entschieden.
Mit einem europaweiten Datenaustausch wäre es einfacher nachzuvollziehen, ob Vermisste in anderen Ländern wieder auftauchen. Die Recherche von Lost in Europe füllt eine Lücke. Auf EU-Ebene gibt es weder einen Datenaustausch noch eine einheitliche Registrierung. Die Zahl von mehr als 51.000 Vermissten kann die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson nicht verifizieren.
I can verify that we have a broken migration.
Ich kann bestätigen, dass wir ein kaputtes Migrationssystem in Europa haben. Bisher waren die Länder nicht verpflichtet, Informationen zu speichern. Das wird sich mit dem Migrationspakt ändern. An den Grenzen soll jetzt sofort geprüft werden, ob besonders gefährdete Menschen ankommen, wie zum Beispiel unbegleitete Minderjährige. Über den vollständigen EU-Migrationspakt wird im Mai abgestimmt. Danach müssen die Mitgliedsländer die neuen Regeln in nationales Recht überführen. Währenddessen kommen im Sommer wieder mehr traumatisierte Kinder und Jugendliche an Europas Grenzen.
In Den Haag hat der Internationale Gerichtshof den Eilantrag Nicaraguas gegen Deutschland abgewiesen. Nicaragua hatte Deutschland Beihilfe zu Völkermord an Palästinensern vorgeworfen und in Den Haag gefordert, dass Deutschland angewiesen wird, militärische und sonstige Hilfen für Israel einzustellen. Jakob Mayer berichtet.
Die Leiterin der deutschen Delegation beim Gericht in Den Haag, Tanja von Uslar-Gleichen, begrüßte die Entscheidung, Nicaraguas Eilantrag abzuweisen. Die Bundesregierung habe ihr Handeln immer daran ausgerichtet, den legitimen Interessen Israels und der Palästinenser bestmöglich gerecht zu werden, so die Völkerrechtsexpertin, darin sehe man sich bestätigt. Sie betonte, dass der Gerichtshof mit dieser Entscheidung im Eilverfahren nichts über die Zulässigkeit von Nicaraguas Klage in der Hauptsache gesagt habe. Die Bundesregierung weise die Anschuldigungen weiter klar zurück. Nicaraguas Regierung wirft Deutschland Beihilfe zum Völkermord vor, weil die Bundesregierung Waffen an Israel liefert und Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk ausgesetzt hat. In der vergangenen Woche hat Berlin entschieden, die Organisation wieder zu unterstützen. Mit dem Eilantrag in Den Haag wollte Nicaragua erreichen, dass Deutschland die Rüstungsexporte nach Israel einstellen muss. Aber das Gericht kam mit 15 Stimmen gegen eine zu dem Schluss, dass die Umstände nicht geeignet seien, um vorläufige Maßnahmen anzuordnen. Bis zum Urteil in der Hauptsache kann es noch Jahre dauern.
Die Lage in Nahost. Viele hoffen auf eine Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Gespräche gab es zuletzt in Riad und Kairo. Medien berichten, dass Israel eine Feuerpause von 40 Tagen vorgeschlagen habe. Im Gegenzug sollen etwa 30 bis 40 Geiseln der Hamas freigelassen werden. Im Gespräch ist demnach auch gewesen, dass palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Eine Antwort der Hamas auf Israels Vorschlag stand noch aus. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel hatte den Gazakrieg ausgelöst. Als letzte größere Bastion der Hamas im Gazastreifen gilt die Stadt Rafah ganz im Süden. An einer Offensive in Rafah will Israels Regierungschef Netanyahu offenbar festhalten. Julio Segador berichtet.
Dass eine mögliche neue Waffenruhe den Krieg im Gazastreifen beendet, diese Hoffnungen hat Israels Premier Netanyahu vom Tisch gewischt. Wir werden Rafah erobern, mit oder ohne Geiseldeal, erklärte er in einer Mitteilung nach einem Gespräch mit Angehörigen der in Gaza verschleppten Geiseln. Die Frage, ob der Krieg beendet werde, bevor wir all unsere Ziele erreicht haben, stelle sich nicht, sagte Netanyahu. Damit ist klar, dass Israel unabhängig von einer neuen Vereinbarung mit der Hamas seine militärischen Ziele nicht aufgeben möchte. Das wichtigste Ziel lautet dabei die Zerschlagung der Hamas. Ob die Terrororganisation angesichts dieser Äußerungen auf den vorliegenden israelischen Vorschlag einer neuen Waffenruhe eingeht, ist noch unklar. Eine Antwort wird für morgen erwartet. Unterdessen wurden an einer Universität nahe Ramallah im Westjordanland Repräsentanten der EU von wütenden Studierenden bedrängt. Sie mussten das Gelände fluchtartig verlassen. Darunter war nach Informationen der ARD auch der deutsche Gesandte für die palästinensischen Gebiete Ofca. Bilder zeigen, wie Studierende die Diplomaten bedrängen und Fahrzeuge beschädigen.
Soweit Julio Segador zur Lage in Nahost. Unser nächstes Thema. Welche Waffen braucht die Ukraine, um sich gegen Russland zu wehren? In Deutschland wird darüber sehr viel diskutiert. Zuletzt hatte sich auch Bundespräsident Steinmeier eingeschaltet und für weitere Diskussionen gesorgt. Ende vergangener Woche auf einer Veranstaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Steinmeier sich irritiert gezeigt über die Debatte zu Militärhilfen für die Ukraine. Und der Bundespräsident ließ durchblicken, dass er die ablehnende Haltung des Kanzlers, was die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern angeht, befürwortet. Außerdem brachte Steinmeier Militärexperten mit dem Begriff Kaliberexperten in Verbindung. Die Kaliberexperten oder was darf ein Bundespräsident? Hören Sie dazu die Meinung von Georg Schwarte, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio.
Kaliberexperten also. Das sind wohl die, die der Kanzler, wenn er die bekannten oder selbsternannten Militärexperten hierzulande beschimpfen möchte, gern Jungs und Mädels nennt, weil die Kaliberexperten ihm so dermaßen auf die Nerven gehen. Jetzt also legt sich der Bundespräsident mit den Kaliberexperten an. Ja, wir haben einen Bundespräsidenten, auch wenn manche sagen, man habe von Joachim Gauck ja doch länger nichts mehr gehört. Der Bundespräsident heißt aber Steinmeier und war bisher nicht durch nachhaltig in Erinnerung bleibende Auftritte oder bewegende Reden aufgefallen. So gesehen sorgt der Staatsoberhaupt gerade für ungewöhnlich viel Aufregung auf einmal, was nicht per se schlecht sein muss. Erst reist der Mann mit einem Dönerspieß samt Koch in die Türkei und bezieht Prügel für ein falsch gewähltes Symbol der Integration türkischer Einwanderer in Deutschland. Jetzt hat er offenbar Grenzen überschritten, weil er die Militärexperten als Kaliberexperten beleidigt, die unter anderem über das Taurus-Waffensystem mit so Steinmeier, Ausgelassenheit und wachsendem Ehrgeiz diskutieren würden. Kaliber-Experten. Darf er das? Darf ein Bundespräsident sagen, dass es keine schlechte Zwischenbilanz für Deutschland sei, wenn nach 2,5 Jahren Krieg die deutsche Bevölkerung mehrheitlich die militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine weiter befürworte? Ja, er darf das grundsätzlich. Manchmal muss dieser Bundespräsident vielleicht sogar zuspitzen, um aus dem Gewirr verschachtelter Gemeinplätze heraus verstanden zu werden. Die Tatsache übrigens, dass die bekannten oder selbsternannten Militärexperten sich jetzt alle derart aufregen, muss kein schlechtes Zeichen sein. Schwierig allein wird die Sache, weil der Bundespräsident Steinmeier heißt. Ein langjähriger SPD-Politiker mit derzeit ruhendem Parteibuch, der einem SPD-Kanzler mit ruhendem Puls attestiert, einen ganz guten Job gemacht zu haben. Ein Mann mit außenpolitischen Altlasten im Rucksack, der als Kanzleramtschef, als Außenminister eine Russlandpolitik verfolgte, die im heutigen Lichte sogar Steinmeier selbst ratlos und sehr schweigsam macht. Ein Mann, der vom ukrainischen Präsidenten ausgeladen wurde, bevor er doch noch nach Kiew reisen durfte. Ein Mann, der jahrzehntelang SPD-Ostpolitik inhalierte und später für den Geschmack vieler seine Fehler zu wenig reflektierte. Das Amt des Bundespräsidenten ist ein überparteiliches und ich verspreche Ihnen, so werde ich es führen. Das hat Steinmeier zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gesagt. Soweit so schön. Noch besser wäre es, wenn dieser Bundespräsident uns Mitbürgerinnen und Mitbürgern in diesen Zeiten die Zeitenwende erklären würde. Eine Zeitenwende, die der Kanzler so mutig ausrief, aber sich danach nie traute, daraus folgende Zumutungen zu beschreiben. Ein Bundespräsident muss mir nicht erklären, warum ein Taurus-Marschflugkörper geliefert oder eben nicht geliefert wird. Dafür gibt es genau die angeblichen Kaliber-Experten. Ein Bundespräsident aber sollte in Zeitenwende-Zeiten mir die Ernsthaftigkeit der Lage erklären können und vor allem wollen. Ein solcher Bundespräsident aber fehlt.
Das war ein Kommentar von Georg Schwarte, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Nun einige Nachrichten des Tages, heute mit Tanja Philipp-Mura.
Die Europäische Kommission hat wegen des Verdachts auf Verstöße gegen EU-Recht ein Verfahren gegen den Meta-Konzern eröffnet. Aus Brüssel hieß es, es werde unter anderem geprüft, ob sich das US-Unternehmen im Umgang mit politischer Werbung nicht an europäische Regeln gehalten habe. Die Plattformen Facebook und Instagram gingen vor den anstehenden Europawahlen nicht ausreichend gegen irreführende Werbung und Desinformation vor. Die Lufthansa-Tochter Eurowings und die Pilotengewerkschaft Cockpit haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Nach Angaben der Fluggesellschaft bekommen die rund 800 Piloten unter anderem rückwirkend zum 1. Januar 7% mehr Geld. Weitere Lohnsteigerungen von jeweils 5% werde es Anfang nächsten und übernächsten Jahres geben. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2026. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger fordert Bundesfinanzminister Lindner zu einer Lockerung der Schuldenbremse auf. In einem Papier, das sie zusammen mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Westphal verfasst hat, drängt sie auf neue Mechanismen für Investitionen. Die beiden SPD-Politiker wollen, dass Nettoinvestitionen, zum Beispiel für Schulen, die Energiewende oder Schienen und Straßen, über Kredite finanziert werden können, unabhängig von der Schuldenbremse. Nach Ansicht von Rehlinger würde ansonsten die Infrastruktur in Deutschland verfallen. Der derzeitige Rückstand sei so nicht mehr aufzuholen. Ein weiteres Verfahren gegen den rechtskräftig verurteilten Polizistenmörder Andreas S. ist eingestellt worden. Dem 40-Jährigen waren noch Jagdwilderei, versuchte gefährliche Körperverletzungen sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen worden. Das Landgericht Saarbrücken bestätigte damit die Entscheidung aus der ersten Instanz. Da hatte das Amtsgericht Neunkirchen nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Dagegen war die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Landeskasse. Andreas S. ist wegen der Polizistenmorde von Kusel bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. In Luxemburg sind 3/4 der Beschäftigten Ausländer. Das hat das Statistikamt Statec mitgeteilt. Mit 123.000 sind demnach die meisten Ausländer Franzosen, gefolgt von Deutschen und Belgiern. Die große Mehrheit der Ausländer, die in Luxemburg arbeiten, sind nach der Auswertung Grenzpendler. Insgesamt arbeiten im Großherzogtum 485.000 Menschen.
Noch gut 10 Jahre, dann wollen die führenden westlichen Industrienationen weg sein von der Kohle. Die Klima- und Umweltminister der G7 haben sich heute auf einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2035 geeinigt. Was diese Entscheidung für Deutschland bedeutet, das berichtet Jan-Friedrich Willems.
2038, 35 oder sogar 30? Bundeswirtschaftsminister Habeck ist optimistisch, dass der deutsche Kohleausstieg früher als geplant klappt. Wie das gelingen soll? Durch den Emissionshandel wird Kohleverstromung immer teurer. Damit werde irgendwann in den 30er Jahren die Braunkohle aus dem Markt gedrängt, so Habeck. Und weiter?
Ob es 29 oder 32 ist, das müssen wir ein bisschen abwarten. Das hängt ja von den Handelsbeziehungen ab. Aber meiner Ansicht nach sind wir auch da auf Fahrt.
In der Opposition ist man da skeptisch. Unionsfraktionsvize Sepp Müller sagt, der G7-Beschluss zum Ausstieg bis 2035 widerspreche jeglicher Realität. Man könne nicht aus Kohle und Atomkraft aussteigen, ohne auch irgendwo einzusteigen. Einsteigen will die Regierung am liebsten in moderne Gaskraftwerke. Die Anlagen existieren bisher allerdings nur auf dem Papier. Deswegen geht CDU-Mann Müller sogar davon aus, dass selbst das bisher geplante Kohleaus 2038 nicht eingehalten wird. Speziell in den Kohlerevieren in Ostdeutschland, in der Lausitz, sehe man einen früheren Ausstieg skeptisch, so Müller. Der Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt ist im CDU-Fraktionsvorstand auch für die ostdeutschen Belange zuständig. Bundesumweltministerin Lemke, die in Turin am G7 Kohleaus mitverhandelt hat, versucht in dieser Angelegenheit zu beruhigen. Das Abkommen habe keine betonharten Pfeiler eingerammt, sondern sei flexibel genug, um auf Zwänge und Möglichkeiten vor Ort einzugehen, so Lemke. Damit ändere sich für die Lausitz erstmal nichts. Rechtlich bindend ist der G7-Beschluss aus Turin ohnehin nicht. Das Gesprächsformat der führenden Industrienationen ist rein informell.
In Duisburg sind heute Stahlarbeiter auf die Straße gegangen. Sie fordern von ThyssenKrupp lautstark Zukunft statt Kündigung. Jörg Marksteiner berichtet.
Von allen ThyssenKrupp-Werken und Standorten sind sie gekommen, viele noch in Arbeitsmontur. Zu Tausenden standen die Stahlarbeiter auf der großen Wiese direkt gegenüber der Stahlhauptverwaltung, unmittelbar in Blickweite des großen Duisburger Stahlwerks. Und bei allen gibt es im Grunde nur ein Gesprächsthema. Sie sind sauer, erzählen sie, weil sie das Gefühl haben, der Vorstand sage nicht offen, was demnächst auf Sie als Mitarbeiter zukommt.
Ja, das Fragezeichen ist einfach, was da jetzt sonst noch kommt. Wir haben da eigentlich so gut wie keine Informationen drüber.
Das werden wir uns nicht alles gefallen lassen dürfen, sage ich mal, auch von der Konzernspitze. Das läuft im Moment an uns vorbei, so wie es aussieht, ja.
Noch gilt für alle 27.000 Stahlbeschäftigten bei ThyssenKrupp eine Job- und Standortgarantie. Die läuft aber in 2 Jahren aus. Also zu einer Zeit, wo der neue Investor dann wahrscheinlich mitredet, der sich bis Herbst am Stahlgeschäft von ThyssenKrupp beteiligen will. Und das macht nicht nur den jüngeren Mitarbeitern Sorge.
Die Stimmung ist hier sehr emotional. Es ist einfach nur schade, dass ein einziger Mann die Entscheidung über uns trifft. Und das macht die Jugend sehr, sehr, sehr wütend.
Seid ihr kampfbereit?
Auf der Bühne wedelt Betriebsratschef Tekin Nasikol mit einem überdimensionalen silbernen Stahlhammer unter dem Jubel der Mitarbeiter. Für ihn ist klar, ruft er, der Kampf um die Arbeitsplätze habe begonnen.
Wir wurden alle absichtlich im Dunkeln gehalten. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht man nicht mit der Stahlbelegschaft um.
Der Betriebsratschef geht den Vorstand massiv an. Die Ankündigung, ein Fünftel der Stahlproduktion stillzulegen, ohne zu sagen, wann, wie und wo, der Einstieg eines neuen Investors, wo aber zu allen wichtigen Fragen Stillschweigen vereinbart ist, all das mache ihn fassungslos und wütend. Und er zieht rote Linien.
Hier im Stahl gab es noch nie betriebsbedingte Kündigung. Und genau das wird es auch in Zukunft mit uns nicht geben.
Mehrfach betonen Betriebsräte und Gewerkschafter, nein, man sei nicht generell gegen den Einstieg eines Investors ins Stahlgeschäft. Es komme halt auf die Pläne und Konzepte an, genau die kenne man aber diesmal nicht. Tatsächlich waren die Arbeitnehmervertreter über die im Konzern mächtige E-Metall in der Vergangenheit häufig eingebunden, wenn Einschnitte oder Verkäufe von Unternehmensteilen anstanden. Und das sei jetzt anders. Noch 48 Stunden vor Bekanntgabe des Deals habe sich der Vorstand ahnungslos gegeben, sagt ein Gewerkschaftsvertreter und Stahlaufsichtsratsmitglied. Unterstützung bekamen die protestierenden Stahlarbeiter von der Politik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagte, wohl auch mit Blick auf den Vorstand, Die Politik schaue nicht tatenlos zu.
Muss eine Botschaft klar sein, und das sage ich auch ans Management. Verhindert betriebsbedingte Kündigung. Ich kann das noch sagen, es gibt bessere Lösungen, die man verhandeln kann. Wir können die als Staat auch unterstützen, meinetwegen. Ich stehe dazu bereit, wenn Verhandlungen da sind.
Auch Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU mahnte das Management von ThyssenKrupp ziemlich offen, die Arbeitnehmervertreter beim bevorstehenden Wandel nicht nur pro forma zu beteiligen.
Nordrhein-Westfalen ist das Land der sozialen Partnerschaft. Hier gehört die soziale Partnerschaft zur Staatsräson des Landes. Und das erwarten wir auch von jedem Vorstand, dass er sich dieser Staatsräson des Landes unterordnet.
Die nächste Stahlarbeiter-Großdemo ist bereits angekündigt. Am 23. Mai wollen tausende Beschäftigte wieder protestieren, diesmal vor der ThyssenKrupp-Konzernzentrale in Essen, wo an diesem Tag der Aufsichtsrat über den Einstieg des Investors abstimmt.
Zum 1. Mai werden die Rufe nach einem gesetzlichen Mindestlohn von 15 Euro die Stunde lauter. Sarah Beham.
Sie wollen einen höheren Mindestlohn. Die Grünen im Bundestag und der Deutsche Gewerkschaftsbund berufen sich bei ihrer Forderung auf eine neue EU-Richtlinie. Die soll im November gelten und besagt, dass sich der Mindestlohn an 60% des mittleren Einkommens orientieren soll. Das wären derzeit 14 Euro, wie die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Jasmin Fahimi sagt. Zwar ist der gesetzliche Mindestlohn Anfang des Jahres auf 12,41 Euro angestiegen, doch das reicht nicht, wie Fahimi im Morgenmagazin von ARD und ZDF kritisiert.
Insofern ist die mickrige Erhöhung, die die Arbeitgeber gegen unseren Willen durchgesetzt haben, eben deutlich unter dem, was eigentlich die Menschen verdient haben, was sie leisten. Und es führt im Übrigen auch dazu, dass wir jetzt wieder mehr Aufstocker haben.
Die Grünen im Bundestag fordern bereits für nächstes Jahr 15 Euro pro Stunde. SPD und Linke setzen sich ebenfalls für einen höheren Mindestlohn ein. Der soll nächstes Jahr auf 12,82 Euro steigen. Das hat die Mindestlohnkommission beschlossen, gegen die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter.
Im Saarland waren im April 36.600 Menschen arbeitslos gemeldet. Ein Weg aus der Arbeitslosigkeit, das kann eine neue Ausbildung oder eine Umschulung sein. Viele Firmen suchen gerade dringend gute Leute. Aber für Erwachsene ist es oft gar nicht so einfach, nochmal die Schulbank zu drücken und im Betrieb der Lehrling zu sein. Damian Lekzig ist 29, hat sich der Herausforderung gestellt und lernt Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik. SR-Reporterin Sarah Sassou hat ihn bei der Arbeit besucht.
Ah, hallo Damian, da haben wir noch einen Auftrag.
Damian Lekzig steht in der Zentrale seines Ausbildungsbetriebs im Saarbrücker Stadtteil Mahlstadt und nimmt den nächsten Auftrag entgegen. Das ist kein Problem für den 29-Jährigen, weil er schon jahrelange Erfahrung in solchen Dingen hat.
Ich war vorher Hausmeister mit Schwerpunkt auf Gartenlandschaftsbau. Ja, habe mich dann entschieden, doch noch ein bisschen später wie andere Ausbildung zu machen in einem Beruf, wo eigentlich dringend Leute gesucht werden.
Das war dann die Ausbildung im Heizungs- und Sanitärbereich im Betrieb von Andreas Kolbe. Zustande gekommen über persönliche Kontakte, erzählt der Chef.
Ja, also typisch saarländisch, ne? Ich kenne einen Freund von ihm, der ist Maler und da haben wir uns auch kennengelernt und dann hat er Interesse an dem Beruf gezeigt.
Beide Seiten erkundigten sich gleich, welche Fördermöglichkeiten es für die Ausbildung geben könnte. Denn von einem Lehrlingsgehalt hätte der Familienvater nicht leben können. Muss er auch nicht.
Basiert auf einem relativ normalen Gesellengehalt, weil man sich halt, wenn man 10 Jahre geschafft hat, ne, kann man da nicht noch immer zurück zu einem Azubi-Gehalt. Ne? Das geht nicht. Ich habe Haus, Frau, Kind.
Die Umschulung läuft über die Agentur für Arbeit, denn sie unterstützt die Betriebe. Grund genug dafür gibt es, Anreize zu schaffen. Ein großer Teil der Menschen im Saarland, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, hat gar keine Ausbildung oder eine, die lange zurückliegt, so die Daten der Arbeitsagentur. Aber die Betriebe suchen Fachkräfte, auch der Betrieb von Andreas Kolbe. 13 Mitarbeiter beschäftigt er, es könnten aber weit mehr sein, wenn sich der Chef die Auftragsbücher anschaut. Und so geht es vielen Firmen im Saarland. Deshalb wirbt die Arbeitsagentur mit Programmen zur Unterstützung, wenn sich jemand weiterbilden will oder eine entsprechende Stelle anbietet, sagt Heidrun Schulz von der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, der Agentur für Arbeit.
Ich kann für alle Unternehmen sagen, dass die Weiterbildung, die Qualifikation von Ungelernten hin zu einer Ausbildung sehr, sehr gut bezuschusst wird. Und am Ende lohnt es sich für uns als Gesellschaft, weil es natürlich etwas ganz anderes ist, qualifiziert beschäftigt zu sein, damit auch besser zu verdienen.
Für Andreas Kolbe war sein Umschüler Damien Lekzig bisher ein Gewinn.
Wir sind schon begeistert vom Damien. Ne? Der ist doch schon ein Senkrechtstarter, muss man sagen. Macht ihm auch Spaß und auch schulisch ist er sehr gut unterwegs. Ne?
Für den Lehrling selbst hat die Umschulung zwei Seiten. Immerhin war er viele Jahre selbst in einer Führungsposition in der Firma seines Vaters.
Man hat immer jemanden, den man fragen kann. Also der Meister, die Geselle, ja, die auch ihre Erfahrung haben. Und wenn ich nicht weiterkomme, kann ich froh und muss nicht selber gucken, wie ich klarkomme. Das war halt so ein entscheidender Punkt, was mir gefehlt hat vorher.
Noch ein gutes Jahr, dann hat Lekzig seinen Gesellenbrief in der Tasche. Er ist direkt ins zweite Lehrjahr eingestiegen. Der Weg, den er gewählt hat, ist genau der richtige, findet er. Wie es für ihn nach dem Abschluss weitergeht, das hat er sich auch schon überlegt.
Den Meisterbrief zu machen, das denke ich eher nicht. Es wird wohl beim normalen Gesellenbrief bleiben und als Geselle weiterschaffen.
Das Wetter im Saarland. Letzte Gewitterschauer verziehen sich, die Nacht dann meist klar. Einzelne Schauer noch Richtung Mosel möglich, 13 bis 9 Grad. Morgen am 1. Mai viel Sonne, am Nachmittag und frühen Abend kann es einzelne Schauer oder Gewitter geben, 23 bis 27 Grad. Das war die Infobilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.